Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Woran denken Sie, wenn Sie Ungerechtigkeit hören?
Woran ich denke, wenn ich Ungerechtigkeit höre?
Ja.
Ich denke nicht, ich fühle.
Oh, das gehört zum Leben.
Für mich ist Ungerechtigkeit, wenn manche Kinder nichts zu essen haben in Deutschland.
Hi, dürfen wir euch ganz kurz was fragen?
Ja.
Was ist für euch Ungerechtigkeit?
Wenn andere Kinder also mehr bekommen als wir, wieso?
Wenn Leute benachteiligt werden, obwohl sie eigentlich dieselben Rechte haben wie andere.
Ungerechtigkeit, wenn einer in der Schule zum Beispiel den anderen einen schubst und dann sagt der Lehrer zu dem, der geschubst wurde, er war dran schuld.
Tagtäglich, ich denke Ungerechtigkeit, es kommt darauf an, wie man das definiert.
Wie würden Sie es definieren?
Wenn ich jemanden einschränke in seiner Freiheit und verletze.
Okay, und erleben Sie Ungerechtigkeit in Ihrem Leben?
Natürlich, jeder Mensch.
Alles klar, danke.
In der Schule?
Schule.
Schule?
Ja,
bei
ja,
was?
Schule.
Beim Lehrer.
Beim Lehrer.
Klassenlehrer.
Beim Lord.
Warum, was macht ihr so?
Schreiben uns an, wenn wir irgendwas machen. Wenn wir zum Beispiel jetzt flüstern zu ihm so, hi, zum Beispiel leise und dann schreit er gleich rum.
Weiß ich nicht.
Was?
Was ist Ungerechtigkeit?
Damit alles so teuer ist.
Was ist für euch Ungerechtigkeit?
Sie beantwortet.
Oh nee, Schatz.
Oder wo erlebst du Ungerechtigkeit in deinem Leben?
Bei der Jobsuche mit Kleinkindern zum Beispiel.
Okay. Also. Danke.
In der Arbeit, ich bin zu wenig bezahlt.
Alles klar, danke.
In der Arbeitswelt, in überhaupt Armut.
Okay. Erleben Sie Ungerechtigkeit in Ihrem Leben?
Nein, ich lebe immer gerade den Weg immer.
In der Schule?
Also... Es ist manchmal so, ja, in der Schule, dass man zum Beispiel mein Deutschlandsgymnasium von der Treppe manchmal runtergeschubst wird und man hinfliegt.
Das ist eine Sauerei.
Oder?
Was?
Das ist eine Sauerei.
Ja.
Okay, danke. Okay, und wo wirst du ungerecht behandelt?
In der Schule manchmal, bei Noten.
Okay.
Tja, ich bin gerade echt nicht so kreativ.
Vermieter sind ungerecht.
Ja. Okay, danke.
Auf der Arbeit.
Okay, in welcher Situation?
Wenn es nicht gescheit bezahlt wird, genau.
Okay, und jetzt über dein Leben hinaus irgendwo?
Auf der Welt?
Nö, eigentlich nicht. Im Ausland.
Okay. Was da?
Tibet oder so.
Alles klar, okay, danke. Wo erleben Sie Ungerechtigkeit in dieser Welt?
Überall.
Und Sie ganz persönlich?
In Ihrem Leben?
Ja.
Was finden Sie ungerecht?
Junger Mann. Da könnte ich Ihnen Stunden, Tage, Wochen, Jahre lang erzählen über die Vergangenheit, die Ruhmreiche.
Und in der letzten Woche was ganz Konkretes?
Och, überhaupt nicht.
Okay. Nur die großen Dinge. Alles klar, danke.
Aber schade für jedes Wort heutzutage. Die Ganoven sterben nicht aus und die Kleinen müssen die Zeche bezahlen. Das ist die Schweinerei bei uns im Stade.
Nee, ich finde zum Beispiel ungerecht, wenn Sachen über einen entschieden werden, wo man selbst nicht dabei ist, man findet es dann erst im Nachhinein dann raus. Zubo, was ist denn für dich ungerecht?
Wirst du irgendwo ungerecht behandelt?
Das Interview.
Da kann ich dir gleich sagen. Und zwar machen wir sonntags immer einen Gottesdienst im Kino. Und
okay.
Da geht es um Gerechtigkeit.
Was ist Ungerechtigkeit? Wenn andere Kinder also mehr bekommen als wir, wieso? Ganz klarer Fall. Ja, mit einigen der Kinder, die interviewt wurden, hätte ich mich wahrscheinlich, wenn ich sie getroffen hätte, sehr lange darüber unterhalten können, was für fiese Ungerechtigkeiten sie so in der Schule erleben und ich damals auch erlebt habe. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, in der 7. Klasse im Geschichtsunterricht, da hat meine Lehrerin den Geschichtsunterricht so interessant gestaltet, dass mein Sitznachbar und ich uns gezwungen sahen, nebenbei ein bisschen Walkman zu hören. unbemerkt oder mehr oder weniger unbemerkt, wie wir dachten. Denn plötzlich, als sich dann so der Sommer näherte, kam auf einmal so ein Brief in einem blauen Umschlag bei uns ins Haus an meine Eltern adressiert, wo drin stand, dass ich wegen der Fächer Geschichte und Chemie versetzungsgefährdet sei. Und bis zum Jahresende konnte ich mich dann in Geschichte gerade noch so auf eine 4 retten. Nicht ungerecht, denkst du? Ich fand es auch nicht so ungerecht wie meine Note in Chemie. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann die Note von meinem Sitznachbar in Geschichte gesehen habe, mit dem ich zusammen Walkman gehört habe, der hat nämlich eine 1 gekriegt. Und ich einen blauen Brief. So eine Unverschämtheit. Ich fand es interessant, dass bei den Leuten, die interviewt wurden, eben in der Umfrage, vor allem die Kinder oder alle irgendwie Schulpflichtigen schienen die Schule als ungerecht zu empfinden. Und von den Leuten, die ganz normale Arbeitnehmer waren, da waren viele dabei, die anscheinend gesagt haben, ich finde meinen Job ungerecht. Vorzugsweise fanden sie ihre Bezahlung ungerecht. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass, wenn wir von Ungerechtigkeit sprechen oder heute auch von dem Gott der Gerechtigkeit, also die Folie, ja, brauchen wir eigentlich noch nicht, aber von dem Gott der Gerechtigkeit, dass hinter Ungerechtigkeit eigentlich noch mehr steckt, als wenn ich vielleicht nicht ganz so bezahlt würde in einem der reichsten Länder der Welt, wie ich es mir vorstelle, oder wenn ich in der Schule vielleicht nicht die richtigen Noten bekomme. In einem der anderen Kommentare wurde schon, wie ich fand, eine etwas tiefere Bedeutung von Ungerechtigkeit sichtbar. Und zwar zum Beispiel bei der Frau relativ am Anfang, die sagte, Ungerechtigkeit ist, wenn manche Kinder nichts zu essen oder nicht genug zu essen haben. Und sie sagte sogar hier in Deutschland. Und ja, das gibt's. Es gibt es gibt Kinderarmut in Deutschland und Kinderverwahrlosung. Und das ist ungerecht, wenn Kinder nicht genug zu essen bekommen. Ich glaube, das größte Unrecht oder die größte Ungerechtigkeit ist, wenn Menschen nicht das zugestanden wird, was sie zum Leben brauchen. Oder wenn sie in dem angegriffen werden, was Menschen zum Leben brauchen. Wenn Leben angetastet wird, wenn Freiheit angetastet wird, wenn Menschen in ihrer Würde getroffen werden, oder wenn Menschen die Möglichkeit verwehrt wird, ganz normal ihren Lebensunterhalt zu bestreiten oder den Lebensunterhalt für ihre Familie. Wenn diese ganz elementaren Dinge angegriffen werden, dann ist das Unrecht. Und ich fand, das hat die eine Frau, die den ersten Kommentar gegeben hat und nachher dann nochmal im Bild war, ich glaube mit den roten Haaren, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat die, finde ich, ganz schön definiert, als sie sagte, was ist denn Unrecht für Sie? Und dann sagte sie, wenn Menschen das genommen wird, was sie zum Leben brauchen oder so ähnlich. Genau weiß ich nicht mehr. Heute ist der 9. November 2008. Wir haben ja eben so viel über Schule geredet. Also jetzt kann ich mir einen Moment hier vorstellen, ich bin in der Schule. Was ist am 9. November für ein geschichtsträchtiger Tag? Reichspogromnacht, genau. Und zwar ist heute der 9. November 2008 und das heißt, dass sich heute, genau an diesem Tag, die Reichspogromnacht oder auch Reichskristallnacht genannt, zum 70. Mal jährt. Heute genau vor 70 Jahren war es, dass die Nazis in Deutschland initiiert haben, dass fast alle Synagogen in Deutschland und in Österreich zerstört wurden, ungefähr 1400. Und über mehrere Tage hinweg gingen dann Verfolgungen und Anschläge auf Juden in Deutschland und Österreich. So, ich glaube, vom 7. bis zum 10. ging das ungefähr. In dieser Zeit starben unmittelbar 400 Juden, die entweder ermordet oder in den Tod getrieben wurden. Synagogen wurden angezündet, Häuser und Geschäfte wurden angezündet und geplündert. Und was noch viel schlimmer ist als das, was während dieses Tages oder dieser Tage der Novemberpogrome direkt passiert ist, was noch viel schlimmer ist, ist, was danach passiert ist. Denn die Reichspogromnacht ist deshalb so bedeutsam und deshalb lernt man auch im Geschichtsunterricht so viel darüber. Und wie seht, ich habe im Geschichtsunterricht auch doch hinterher schließlich noch aufgepasst. Also war nicht so, dass ich nur Walkman gehört habe. Warum das so bedeutend ist, ist, dass dieser Tag quasi symbolisch ist für das Unrecht, was am jüdischen Volk passiert ist. Denn die Reichspogromnacht markiert den Übergang zwischen der Diskriminierung und Ausgrenzung der Juden vorher und der systematischen Verfolgung und Ermordung nachher. Und was da geschehen ist, das ist Unrecht pur, Ungerechtigkeit pur. Heute ist die Situation in Deutschland anders, Gott sei Dank. Mir geht das so, wenn ich mit Situationen aus der Weltgeschichte konfrontiert werde, die schlimm sind oder schlimm waren, und ich sehe, das ist heute anders, dann denke ich immer, auch gut, dass das heute nicht mehr so ist. Ähnlich wie beim Thema Holocaust oder Judenverfolgung geht es mir mit dem Thema Sklaverei. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Sklaverei in Amerika denke, Barack Obama ist ja jetzt oder wird jetzt neuer Präsident in den USA und in den Medien ist immer wieder die Rede davon, wie bedeutsam das eigentlich ist, dass ein Afroamerikaner in den USA Präsident wird, weil eben alle noch allzu gut wissen, dass vor nur ungefähr, weiß nicht, 100, wie viel Jahren, also im 19. Jahrhundert, die Afrikaner nach Amerika gebracht wurden als Sklaven und null Rechte hatten. Und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein hatten Afrikaner in Amerika sehr, sehr wenig Rechte. Und was eigentlich jetzt erst endlich aufhört, aber vor allem halt natürlich in den 60ern durch Martin Luther King, hat es eine große Wendung genommen. Und wenn ich da zum Beispiel dran denke, an die Sklaverei in Amerika im 19. Jahrhundert, dann denke ich auch da, Mensch, gut, dass das heute nicht mehr so ist. Gut, dass dieses Unrecht nicht mehr da ist. Das Problem an der Sache ist nur, dass es eben woanders doch noch so ist. Und dass wir nicht in Bezug auf alle schlechten Dinge in der Welt einfach sagen können, Mensch, gut, dass das nicht mehr so ist, weil es einfach nicht stimmt. Weil noch genug Unrecht auf der Welt passiert. Bleiben wir mal beim Thema Sklaverei. Wenn man das Wort Sklaverei mal googelt oder bei Wikipedia eingibt, dann kann man innerhalb von ein paar Sekunden herausfinden, dass es heute wahrscheinlich so viele Sklaven auf der Welt gibt, wie noch niemals zuvor in der Geschichte. Die Schätzungen liegen so zwischen 12 Millionen, das ist, glaube ich, eine Angabe von der Menschenrechtsorganisation Terre des Hommes oder Terre des Hommes, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, also Französisch, hat ja auch in der Schule, saß ich neben denselben Sitznachbarn übrigens. Da haben wir viel Gewinn gespielt. Also laut Terre des Hommes sind 12 Millionen Menschen, die heutzutage in Sklaverei leben. Andere Schätzungen gehen sogar bis zu 27 Millionen Menschen, die unter modernen Formen der Sklaverei leiden, weltweit. Ist einfach jetzt eine Hausnummer, irgendeine Zahl. Und was Zahlen angeht, fällt es uns, glaube ich, sowieso schwer, uns vorzustellen, was da so hintersteckt, weil wir mit so riesen Zahlen immer bombardiert werden. Neulich irgendwie hieß es auf einmal, die USA stabilisieren ihren Finanzpakt mit 700 Milliarden Dollar und die Bundesregierung hat das ähnlich mit 500 Milliarden Euro gemacht. Zahlen sind irgendwie so schwer zu verstehen. Und das ist so weit weg. Vielleicht wird es ein bisschen leichter vorstellbar, was das bedeutet, wenn man eine etwas kleinere, aber immer noch erschreckend große Zahl hört, nämlich die Zahl 1 Million. 1 Million ist die Zahl der Minderjährigen, die jedes Jahr gegen ihren Willen zur Prostitution gezwungen werden. Also nicht, das ist nicht die Zahl der Menschen, die sich gegen ihren Willen in Prostitution befinden, sondern es ist die Zahl der Minderjährigen, die jedes Jahr neu in die Zwangsprostitution geschickt werden. Zur Prostitution gezwungen werden, die jeden Abend 5 bis 10 Mal, habe ich mal gelesen, durchschnittlich vergewaltigt werden. Noch besser vorstellen kann man sich das dann, wenn man die Geschichten einzelner hört oder vielleicht sogar jemanden kennt, dem das passiert ist. Was Unrecht wirklich bedeutet und was es für Unrecht auf der Welt gibt. Vielleicht kennst du jemanden, der als Kind missbraucht wurde und weißt dadurch, was es für schlimmes Unrecht gibt. Der Film, der mich in den letzten 2 Jahren am meisten bewegt hat, ist der Film, der hier gerade beworben ist. Ich habe einfach mal die DVD eingescannt. Das ist der Film Trade von Marco Kreuzpaintner. Und dieser Film ist zwar fiktiv, also die Geschichten, die da erzählt werden, die sind nicht wahr, aber dieser Film stellt auf sehr, sehr erschreckend realistische Weise dar, wie es Opfern von Menschenhandel und Zwangsprostitution gehen kann. Und ich fürchte, dass das Unrealistischste an dem Film ist, dass er zumindest teilweise noch ein Happy End hat. Also das, ja, oder die Art, wie es dort ein Happy End ist, ist leider nicht sehr wahrscheinlich ist. Aber ich möchte euch mal einfach ermutigen, wenn ihr euch mehr damit beschäftigen wollt, schaut euch diesen Film mal an. Ich habe auch überlegt, heute eine Szene daraus zu zeigen, aber ich dachte, dass keine Szene gesehen, die zum einen das so anschaulich macht und zum anderen aber auch für jetzt diesen Rahmen in Kürze so ertragbar ist, dass man es auch schauen kann. Deshalb, wenn ihr mal die Muse dazu habt, schaut euch den Film zu Hause mal an. Gibt's gerade bei Saturn für 5,99 €, glaube ich, und bei Amazon für 9,99 €. So viel zum Werbeblock, aber ich denke, davon lassen wir machen. Die Schicksale von Menschen, denen das größte Unrecht angetan wird, was überhaupt möglich ist. In der Bibel, im Buch Prediger, sagt der Autor dieses Buches, das ist auf der nächsten Folie, ich habe auch gesehen, wie viel Ausbeutung es in der Welt gibt. Die Unterdrückten weinen, aber niemand trocknet ihre Tränen. Niemand hilft ihnen, denn ihre Unterdrücker haben die Macht. Das ist Unrecht in seiner tiefsten Bedeutung. Sowas ist für uns natürlich ziemlich weit weg. Wir sitzen hier im Kino, oder ihr sitzt, ich stehe, und haben gerade unseren Kaffee getrunken, der übrigens sehr lecker war, in einer schönen orangenen Tasse, und dann hören wir halt so Geschichten, die irgendwie total weit weg sind. Wie weit das weg ist, finde ich, hat man bei dem einen Typen in der Umfrage gemerkt, der irgendwie gefragt wurde, und gibt's woanders auf der Welt auch noch Unrecht? Nö. Ach so, ja, im Ausland, so Tibet oder so. Daran sieht man, wie weit das eigentlich weg ist für uns. Und ich muss zugeben, dass ich da kein sehr viel besserer Mensch bin. Ich bin ziemlich vergesslich. Mir kann es zum Beispiel passieren, dass ich im einen Moment morgens in der Tageszeitung, die ich in der U-Bahn lese, was über die schreckliche Situation im Kongo lese und nur ein paar Minuten später habe ich einen Sportteil aufgeschlagen und habe mich so irgendwie in die neuesten Nachrichten, meinetwegen über, je nachdem, was gerade los ist, die Nationalmannschaft und die WM-Qualifikation vertieft, dass ich schon fast wieder vergessen habe, was ich vorher eigentlich gelesen habe. Anscheinend empfinde ich das so, dass es mehr mit meinem Leben zu tun hat, wie die deutsche Nationalmannschaft spielt oder mein Lieblingsclub in Deutschland, der FC St. Pauli, dass das mehr mit mir zu tun hat, als wenn woanders auf der Welt Menschen massives Unrecht getan wird. Was aber hat das mit mir zu tun? Und was hat das mit dir zu tun? Das woanders, oder nicht nur woanders, sondern auch in unserem Umfeld, denn Unrecht gibt es auch in unserem nächsten Umfeld, aber was hat das mit mir zu tun, dass außerhalb meines kleinen Erlebnishorizontes Unrecht geschieht? Warum hat das was mit mir zu tun? Meine Antwort ist, warum das was mit mir zu tun hat. Meine Antwort ist, dass es aufgrund dessen etwas mit mir zu tun hat, was mein Gott hasst. Ich habe einen Gott, der hasst Unrecht. Der hasst Ungerechtigkeit. Und der hasst es, wenn Menschen die Lebensgrundlage genommen wird, zum Beispiel dadurch, dass sie nicht arbeiten können, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, oder wenn Menschen in ihrer Freiheit angetastet werden, und erst recht natürlich das, was sich heute, das, was heute vor 70 Jahren passiert ist, die Pogrome gegen die Juden, wenn Menschen in ihrem Leben oder irgendetwas, was mit dem Leben zu tun hat, angerührt werden, dann ist das etwas, was Gott hasst. In der Bibel ist das an ganz vielen Stellen zu erkennen. Also könnte man jetzt, also wenn ihr mal zu Hause euch Zeit nehmen wollt und mal in der Bibel lest, dann werdet ihr an ganz vielen Stellen sehen können, dass Menschen etwas passiert ist und dass dann Gottes Urteil darüber beschrieben wird und dass Gott es als sehr schrecklich bezeichnet. Und dass da deutlich wird, Gott hasst das. Das fängt schon an in der Geschichte des Volkes Israel, die in Ägypten in der Gefangenschaft waren. Die waren nämlich versklavt. Und wo Gott sich dann Mose rausnimmt und sagt zu Mose, Mose, ich sehe das Elend meines Volkes und ich finde es schrecklich, ich habe es gehört, ich kenne ihr Leid und deshalb möchte ich dir sagen, ich werde da jetzt was gegen tun. Also sinngemäß sagt Gott da, ich hasse es, wenn meinem Volk, wenn den Menschen, die ich geschaffen habe, Unrecht geschieht. Aber nicht nur da, wo das Volk Israel unter dem Unrecht durch andere Völker litt, hat Gott das verurteilt, sondern selbst da, wo innerhalb des Volkes Israels Unrecht geschah, wo, vor allem da, wo Menschen ihre Macht missbraucht und andere ausgebeutet haben, wird total deutlich, dass Gott dieses Unrecht einfach nur hasst. Wenn man dann zum Beispiel mal bei den Propheten nachliest im Alten Testament, zum Beispiel beim Propheten Amos, dann sieht man da, wie die reiche Oberschicht angeklagt wird. In der Bibel werden die Könige und die Führer eines Landes oder eines Volkes immer wieder Hirten genannt. Und wenn man an das Wort Hirte denkt, dann wird da ganz deutlich, dass Hirte damit was zu tun hat, für die Menschen zu sorgen. Also ein klassischer Hirte sorgt für Schafe und ein Hirte im übertragenen Sinne soll natürlich für die Menschen sorgen. Also schon ganz früh wurde in der Bibel deutlich, dass die Leute mit Macht Verantwortung üben sollten und dass ihre Machtposition nicht dafür da sind, sich die eigenen Taschen voll zu machen, sondern dafür ist, Verantwortung auszuüben. Der eine ältere Mann, bei dem ganz viele gelacht haben in dem Interview, der gesagt hat, junger Mann, da könnte ich Ihnen Stunden, Wochen, Stunden, Tage, Wochen, Jahre erzählen. Der hat am Ende gesagt, so ist das in der Welt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber irgendwie hat er, glaube ich, gesagt, die da oben machen sich die Taschen voll und der kleine Mann muss es ausbaden oder so ähnlich. Auswendig weiß ich leider nicht mehr. Und genau, wenn genau sowas schon damals der Fall war, dann hat Gott das immer aufs Schärfste verurteilt, weil für Gott klar ist, die Leute, die Macht haben, die haben auch Verantwortung und die müssen für die Menschen etwas tun. Denn Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Und Gott stellt sich immer auf die Seite derer, denen Unrecht getan wird. Auch das sehen wir in der Bibel. Weil Gott immer wieder dort, wo Menschen Unrecht erfahren, die anderen verurteilt. Und es finden sich da sogar Stellen, wo steht, Gott hasst diejenigen, die Gewalt tun. Wir hören immer, Gott liebt alle Menschen. Und das steht dann in einem Psalm, habe ich jetzt leider nicht mehr aufgeschrieben, aber habe ich so noch im Kopf, dass Gott diejenigen hasst, die Gewalt tun. Gott steht auf der Seite derer, die Unrecht leiden. Das waren jetzt alles alttestamentliche Stellen, aber auch Jesus spricht sich zum Beispiel in der Bergpredigt für die Verfolgten und die unter Unrecht leiden, aus. Und er sagt da, das ist in Matthäus 5, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Auch Jesus stellt sich auf die Seite derer, die Unrecht leiden. So weit, so gut. Gott hasst Unrecht und ist auf der Seite derer, die unter Unrecht leiden. Aber da könnte man jetzt natürlich fragen, und was haben die Menschen jetzt davon? Wenn Gott Unrecht hasst, warum passiert es dann so viel? Wenn Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist, wie kann das dann alles passieren? Ich weiß nicht, ob dich die Frage quält, aber das ist eine der Fragen, die am häufigsten gestellt wird von Menschen, die entweder in ihrem Glauben an Gott irgendwelche Zweifel haben oder die auf der Suche nach Gott sind und nicht wissen, ob dieser Gott wirklich vertrauenswürdig ist. Vor 2 Wochen habe ich im Zug mit einer alleinerziehenden Mutter gesprochen, die ein paar sehr, sehr blöde Sachen erlebt hat und die dann und die offensichtlich an Gott glaubte, aber die sagte, ach, wenn Sie Pastor sind, können Sie mir vielleicht mal eine Sache sagen. Wie kann Gott denn gut sein und das alles hier passiert? Warum macht Gott denn nichts dagegen? Und so geht es Tausenden und Millionen anderer Menschen. Das Unrecht schreit doch zum Himmel. 1 Million Minderjährige jedes Jahr, die gegen ihren Willen in die Prostitution verkauft werden. Das schreit doch zum Himmel. Warum macht Gott nichts? Hat Gott denn nicht irgendwie einen Plan, wie dem Ganzen irgendwie entgegengetreten werden kann? Hat Gott keinen Plan, da was gegen zu machen? Gott hat einen Plan. Worüber ich sehr froh bin, weil ich es hasse, irgendetwas zu sehen, was schlecht ist und noch viel mehr etwas, was schlimm ist, wenn es nicht irgendeinen Lösungsansatz gibt, dann könnte ich da verzweifeln und dann versuche ich irgendwie zu überlegen, was kann denn da sein? Und deshalb bin ich so froh, dass Gott einen Plan hat und dass Gott schon dabei ist, diesen Plan umzusetzen für Gerechtigkeit in der Welt. Bald ist wieder Weihnachten und vielleicht kann ich ja jetzt schon mal ganz kurz verraten, worum es dabei gehen wird. Weihnachten feiern wir, dass Jesus geboren ist und damit feiern wir, dass Gott selbst Mensch wurde, um auf der Welt seine Königsherrschaft aufzubauen. Das ist eine Königsherrschaft der Gerechtigkeit. Und deshalb ist Gott Mensch geworden, um das zu tun. Und deshalb ist Jesus auf der Erde gewesen und hat diese Gerechtigkeit und diese neue Welt verkündet und hat auch so gehandelt, dass er angefangen hat, sie umzusetzen und hat das Menschen weitergegeben. Ja, und dann ist Jesus gestorben, aber Gott hat ihn wieder vom Tod aufgeweckt und Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Und das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, das war jetzt schon alles sehr kurz zusammengefasst. Aber gemessen an der Weltgeschichte war das vielleicht gar nicht so viel länger, denn es waren alles nur 33 Jahre. Und dann war Jesus wieder weg. Zumindest nicht mehr als Mensch auf dieser Welt. Und zurückgelassen hat er nur 2 Dinge. Seinen Heiligen Geist und die Menschen, die ihm nachgefolgt sind. In Johannes 20 wird genau das beschrieben, wie Jesus zu seinen Nachfolgern sagt, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Zweierlei hat Jesus also zurückgelassen, seinen Heiligen Geist und genau diese einfachen Männer, die vorher mit ihm durch die Gegend gezogen waren. Jesus sagt also zu den Leuten, die ihm nachgefolgt sind, mit anderen Worten, so, ihr macht jetzt mal weiter, jetzt seid ihr an der Reihe. Und auch schon vor Jesus war es sehr oft so, dass Gott Menschen gebraucht hat, um das Unrecht in der Welt zu lindern, um Ungerechtigkeit entgegenzutreten. Zum einen verspricht Gott durchweg in der Bibel, dass er selbst eingreifen wird und dass er selbst etwas tun wird, aber zum anderen ist es immer in der Bibel so, dass Gott Menschen beauftragt, um Ungerechtigkeit entgegenzutreten. Und das Problem nur, schon damals, wie auch heute, ist, dass viel zu wenige Menschen sich da gebrauchen lassen und auf Gottes Ruf hören, um Ungerechtigkeit entgegenzutreten. Bei den Propheten wird das oft sehr deutlich, sehr gut deutlich. Also bei den Prophetenbüchern im Alten Testament. Wenn man zum Beispiel Jesaja anguckt, die Stelle habe ich jetzt leider nicht rausgesucht, aber Jesaja wird von Gott berufen und dann sagt Gott zu Jesaja, nachdem er das ganze Unrecht aufgezählt hat, ja, wen soll ich jetzt senden? Wer will gehen? Und dann schickt Gott Jesaja als einen von vielen, der dem Unrecht entgegentreten soll. Das Problem ist, dass ganz viele andere, die Gott genauso schicken will, wenn sie Unrecht sehen, vielleicht lieber 1 oder 2 Augen zudrücken. Manchmal hat man den Eindruck, können Leute vielleicht nicht anders. Ich bin zum Beispiel immer total erschreckt, wenn ich davon höre, wie jemand als Kind sexuell missbraucht wurde vom eigenen Vater, ist das ja leider meistens, und wie die eigene Mutter jahrelang nichts dagegen oft unternimmt. Das könnte man jetzt wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, das kann man psychologisch erklären, was da für Prozesse passieren und warum Menschen das oft verdrängen. Aber trotzdem ist das eine Situation, wo wir Menschen oft dazu geneigt sind, die Augen lieber zuzudrücken und das Unrecht lieber ignorieren. Oder wenn wir irgendwo von Unrecht im Kongo lesen, sind wir dazu geneigt, lieber im Sportteil weiterzulesen und irgendwie ein bisschen frohmachendere Sachen zu lesen. Also es kommt immer darauf an, von welcher Mannschaft man Fan ist, ob das dann froh macht oder nicht. Aber zumindest irgendwas, was uns doch ein bisschen mehr die Leichtigkeit des Lebens deutlich macht. Aber damit gibt Gott sich nicht zufrieden. Gott möchte viel mehr von uns genauso rausschicken, wie er die Propheten geschickt hat und wie Jesus seine Jünger geschickt hat, um was zu unternehmen in der Welt. Gott hat also einen Plan. Das Problem ist nur, oder nicht das Problem, aber der Plan, der sieht eben so aus, dass du Teil dieses Plans bist und dass ich Teil dieses Plans bin, der Ungerechtigkeit in der Welt entgegenzutreten. Das ist der größte Teil des Plans des Gottes der Gerechtigkeit. Natürlich kann man jetzt auch noch weitergehen und man kann auch darauf hinweisen, dass Gott selbst seine Königsherrschaft vollendet und dass Jesus wiederkommt und dem Unrecht ein für alle Mal Einhalt gebieten wird und dass das Unrecht beendet sein wird. Und da bin ich unendlich dankbar für und ich freue mich auf den Tag, wo Jesus wiederkommt und seine Königsherrschaft aufrichtet. Aber solange bis das geschieht, bis Jesus wiederkommt, sind wir der Plan, das Unrecht in der Welt zu lindern. Und solange ist es unser Auftrag, das zu tun, was wir tun können und aktiv zu werden. Fragt man sich natürlich, was kann ich überhaupt machen? Ja, 1 Million Menschen, die Minderjährige, die in die Prostitution gezwungen werden. 12 oder 27 Millionen Sklaven weltweit. Und dann sind da noch die ganzen anderen Sachen, wo Unrecht geschieht. Flüchtlingsströme im Kongo, Kriege überall und dann auch noch hier in unserem eigenen Land Menschen, die denen Unrecht getan wird in der eigenen Familie und überall. Was kann ich da überhaupt machen? Mich beeindrucken total die Geschichten von Menschen, die einfach geschaut haben, was um sie herum geschieht und die das Unrecht nicht ertragen konnten und dann einfach angefangen haben, irgendwas zu machen. Und sehr oft war dieses Irgendwas etwas, was dann auch was bewirkt hat. Und sehr oft haben Menschen dann sehr gute Ideen gekriegt, wie sie effektiv gegen Unrecht vorgehen können. Zum Beispiel, vorhin haben wir ja über die Sklaverei in Amerika geredet. Da gibt es Geschichten von Menschen wie William Wilberforce und anderen, die gegen die Sklaverei gekämpft haben. Und manchmal waren das Leute, die einfach nur vor ihrer eigenen Haustür angefangen haben. Da gibt es natürlich auch, also meistens sind das ja irgendwie Menschen, die so weit weg scheinen. Das beste Beispiel dafür ist ja Mahatma Gandhi. Wenn Menschen in Deutschland gefragt werden, wer ist, nenn mal eine Person, die für dich Vorbild ist, dann sagen irgendwie, ich glaube, 70 oder 80, vielleicht sogar 90% der Leute einen von den folgenden 3 Namen: Gandhi, Mutter Teresa und Jesus. Und das sind immer dann schön Menschen, die einfach ganz weit weg sind. Und wo man eigentlich sagen kann, ja, das sind Vorbilder, aber das heißt, Vorbild heißt für mich jemand, wo ich nie sein werde wie der. Aber da ist es doch vielleicht besser irgendwie, wenn wir uns Vorbilder suchen, die nicht so weit von uns weg sind. Hier in Würzburg in der Zellerau gibt's das Leithaus zum Beispiel. Und als ich vor 3-4 Jahren oder was hier war, da war das Leithaus gerade so dabei, die allerersten Schritte zu gehen und jetzt ist irgendwie schon was Großes daraus geworden. Aber wenn ihr zum Beispiel mal die Leute anschaut, die im Leithaus mitarbeiten und zum Beispiel sozial benachteiligten Kindern Nachhilfe geben. Das sind Vorbilder für mich. Die sehen das Unrecht, dass die einen Kinder offensichtlich nicht die Möglichkeit haben, die andere Kinder haben und helfen ihnen. Und tun damit was für das Recht in der Welt. Manchen Leuten legt Gott es aber auch aufs Herz, was zu machen, was weit über unsere eigene Stadt hinausgeht. Meine Frau Jessica und ich sind neulich oder ja vor ungefähr einem Jahr auf die Menschenrechtsorganisation International Justice Mission gestoßen. Und das ist eine Menschenrechtsorganisation, die von einem Rechtsanwalt gegründet wurde, der einfach gesagt hat, Mensch, gerade gegen moderne Sklaverei, da muss man doch was gegen machen können. Und er hat das einfach dann angefangen mit seinem Denken als Jurist und hat gedacht, da müssen doch Situationen sein, wo man den Menschen Rechtsbeistand leisten kann. Und heute ist die Hauptarbeit von International Justice Mission, dass sie in Ländern, wo die Ungerechtigkeit besonders schlimm ist, Rechtsanwälten und aber auch Ermittlern, also ja, ich weiß nicht genau, ich glaube, das sind private Ermittlern, die Arbeit ermöglichen, um Menschen zum Beispiel aus Bordellen zu befreien und ihnen danach ein neues Leben zu ermöglichen oder aber auch die Leute anzuklagen, die eben solche Bordelle betreiben. Und dann sieht man dann auf einmal, dass es manchmal für einzelne Menschen doch auch ein Happy End gibt. Und das hat alles angefangen mit einem Menschen mit einem ganz normalen Job, mit einem Rechtsanwalt, der etwas gesehen hat und etwas gemacht hat. Und ich möchte jetzt einfach dich einladen, aktiv zu werden, in dem Sinne, dass du dir selbst Vorbilder suchst und schaust, Mensch, wie der Mensch gegen Ungerechtigkeit vorgeht, so möchte ich das auch machen. Und dich von ihnen inspirieren lässt. Das ist der erste Schritt. Das sind wir auf der nächsten Folie. Und der zweite Schritt ist, dich erstmal zu informieren. Eben nicht die Augen zuzumachen, wenn du Unrecht siehst, sondern zu sagen, hey, ich gehöre zu dem Gott, der Unrecht hasst, ich gehöre zu dem Gott der Gerechtigkeit und deshalb werde ich mich informieren und selbst wenn es mal weh tut, werde ich mir anhören und vielleicht auch ansehen, wie Menschen leiden und was man dagegen machen kann. Zum Beispiel auf der Internetseite von International Justice Mission ist jetzt ein Beispiel, kann man sich informieren. Im Moment ist es nur eine englische Seite, aber es entsteht gerade von IJM auch ein deutscher Zweig, also demnächst irgendwann wird das auch in Deutsch verfügbar sein. Dann auf der nächsten Folie seht ihr ein Buch, was sehr gut ist, um sich zu informieren, wie wir gegen Ungerechtigkeit vorgehen können. Das Buch gibt es im Moment nicht am Büchertisch vorrätig, aber Marlies hat mir eben versichert, dass man es bei ihr, wie natürlich auch alles andere, bestellen kann. Das ist auf Englisch, aber ich glaube, viele können Englisch. Good News About Injustice. Das ist von dem Gründer von International Justice Mission, Gary Haugen, geschrieben. Oder auch diejenigen, die einfach lieber eine DVD reinschieben, holt euch den Film Trade und schaut euch den einfach erstmal an, um euch zu informieren, wie unter anderem Unrecht geschieht. Oder dann gibt's andere Filme wie Blood Diamond oder Hotel Rwanda, wo wir einfach mal anfangen können, uns zu informieren, wie es Menschen geht. Und dann geht es natürlich weiter, dass wir uns darüber informieren, was wir denn auch machen können, was wir aktiv machen können. Und das Dritte ist, also das Erste ist, such dir Vorbilder, das Zweite, informiere dich. Das Dritte ist, bete für die Menschen und bete, dass Gott Menschen hilft. Ich habe Berichte gesehen und gelesen von Menschen, die eben befreit wurden aus zum Beispiel Zwangssklaverei und die nachher immer sagten, Gott hat mich gerettet und Gott hat das und das ermöglicht, damit die Menschen mir helfen konnten. Und wenn man sich die Geschichten schaut, die gut ausgingen, dann hat das meistens damit zu tun, dass Dinge passiert sind, die über ganz normalen menschlichen Einfluss voll hinausgehen. Unsere Gebete bringen was. Und das Letzte ist, bete, dass Gott dir zeigt, wie du dich engagieren sollst. Eine Sache, wie wir anfangen können, uns zu engagieren, ist immer mit unseren Euros Menschenrechtsorganisationen unterstützen. Und da möchte ich dich auch bitten, schau dir wirklich an, welche da auch effektiv sind. Und gib nicht einfach irgendwo hin, um dein Gewissen irgendwie ein bisschen besser sich fühlen zu lassen. Das ist nämlich was, wo ich immer irgendwie so verleitet bin, das zu machen. Also neulich zum Beispiel ging es um, welchen Stromanbieter nehmen wir. Und dann haben ja die ganzen Stromanbieter irgendwie so super Grüntarife oder so. Und dann habe ich gedacht, oh, nur so und so wenig Cent mehr und dafür habe ich dann ein besseres Gewissen, was meinen Strom angeht. Und dann habe ich mal meinen Öko-Freund gefragt. Ich habe einen sehr guten Freund, der so richtig, richtig Öko ist. Und der hat mir dann erzählt, dass das totaler Schwachsinn ist. Entweder muss man richtig alternativen Energieanbieter nehmen oder man soll einfach den billigsten nehmen und den Rest an Euros benutzen, um sich anders zu engagieren. Also was ich damit sagen will, ist, wir sind oft verleitet, einfach so unsere Euros zu benutzen, um unser Gewissen zu entlasten. Lass uns das natürlich nicht machen, aber geben kann ein erster Schritt sein. Aber vielleicht gibt Gott dir ja auch sogar ganz andere Möglichkeiten, von denen du jetzt überhaupt nicht irgendwie denkst, dass sie möglich wären. Ich weiß zum Beispiel, dass es in dieser Gemeinde und in dieser Stadt extrem viele Sozialarbeiter gibt. Oder ist das noch so? Sind noch viele Sozialarbeiter und Sozialpädagogen hier? War früher immer so. Da sind zum Beispiel etliche Möglichkeiten und vielleicht stellt Gott dich ja irgendwo hin in einer Situation, mit der du überhaupt nicht gerechnet hättest bisher. Vielleicht schickt Gott dich sogar ins Ausland, um irgendwie so, Rehabilitation mit Menschen zu machen, die eben unter zum Beispiel Zwangsprostitution gelitten haben. Vielleicht bist du Polizist und du denkst, Mensch, warum kannst du nicht auch mal Ermittler sein irgendwo in Kambodscha, wo es mit am meisten Sklaven gibt. Was ich einfach sagen möchte ist, lasst uns gemeinsam begreifen, dass der Gott der Gerechtigkeit uns gebrauchen will und dass wir Teil seines Plans sind. Und lasst uns schauen, was wir da wirklich machen können. Amen. Gott ist ein mächtiger Gott, oder wie wir gerade in dem Lied sogar gesungen haben, Gott ist ein schreckenserregender Gott. Wenn Gott die Ärmel hochkrempelt, so heißt das in der ersten Strophe, dann macht er keine Scherze, sondern dann tut er auch was. Und dann ist Gott sogar, da wo er will, sogar Schrecken verbreitend. Das ist jetzt mal ein bisschen eine andere Nuance, als irgendwie, wenn man Gottesdienst damit endet, zu sagen, hey, Jesus liebt dich und gib dich ihm hin, was auch total richtig ist. Aber hier werden wir jetzt mal durch dieses Lied zum Beispiel noch dazu aufgefordert, uns dem Gott anzuschließen, der wirklich sein Königreich aufrichtet und der Ungerechtigkeit Einhalt gebieten will und wird. Und ich bin dankbar, dass ich an diesen Gott glauben kann, wo ich weiß, er will wirklich einen Unterschied bewirken. Und er vollendet sein Reich und seine Gerechtigkeit kommt, er wird Recht sprechen. Und zu diesem Gott möchte ich jetzt zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein unglaublicher Gott bist, dass du groß bist, dass du mächtig bist, dass du sogar Angst und Schrecken verbreiten kannst und zugleich aber ein liebender Gott bist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns in Liebe annimmst, dass wir deine Kinder sind. Aber Herr, wir sind nicht nur deine Kinder, sondern wir sind auch deine Diener und du hast einen Auftrag für uns. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns auch dafür die Kraft schenkst, dass du uns den Mut schenkst, den wir brauchen. Und dass du durch uns, durch deine Gemeinde, durch die Leute auf der ganzen Welt, die dich, Jesus, lieben, dass du durch uns Recht schaffst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.